Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Darf die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, in diesem Fall der deutsche Ableger dieser Kirche, darf der am Ortseingang auf Nudelmessen hinweisen? Solche ein bisschen skurrilen Fragen schaffen es auch ab und an mal an ein Oberlandesgericht, in diesem Fall das Oberlandesgericht Brandenburg. Hat das OLG Brandenburg da übrigens geurteilt, ist aber auch schon ein paar Jahre her. Es gibt da ansonsten natürlich relativ viel, was für die Beteiligten klar sehr relevant ist, aber darüber hinaus vielleicht auch nicht so viel beachtet wird. Berufungsverfahren in Insolvenzstreitigkeiten gibt es oder in Schadensersatzfällen Zivilprozesse halt. Morgen gibt es auch sowas, da geht es um zwei Männer, die haben in Brandenburg mal Häuser zusammengekauft und jetzt streiten sie drüber. Sie ahnen, irgendwas muss jetzt noch kommen, ist auch so. Die beiden Männer machen das nämlich zu einem mittleren Ereignis. Es sind der Rapper Bushido gegen seinen früheren Geschäftspartner Arafat Abu Shaka. Aus einer Familie, die zu einem Teil in der organisierten Kriminalität unterwegs ist. Da geht es immer wieder um Dinge wie Waffen, Immobilien, Drogen, Schutzgeld, Gewalt. Ein paar solcher Dinge, um die es häufig geht. Ja, jetzt geht es wie gesagt eigentlich um diesen Immobilienstreit der Männer untereinander. Für uns ist das aber mal Anlass, um zu schauen, warum eben ja seit Jahren das dann doch relativ viel Wirbel produziert und fasziniert. Heidi Süß ist Soziologin an der Uni Trier und einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist Männlichkeitsbilder und Rap. Hallo, herzlich willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, ich grüße Sie.
Was würden Sie denn sagen, dieser Streit, der einfach nur ein Streit erstmal zwischen zwei Männern ist, warum ist der so interessant für viele und kriegt so viel Aufmerksamkeit?
Ja, eigentlich ist es ja nur ein Streit, sollte man meinen. Also er ist natürlich deshalb so interessant und so faszinierend auf eine Art und Weise, weil wir es natürlich hier mit Bushido zu tun haben. Einem der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Gangster-Rapper, den 40 Jahre Deutschrap hervorgebracht hat. Und auf der anderen Seite auch nicht irgendjemand, sondern Arafat Abu Shaka, irgendwie Mitglied einer ja, großen, berüchtigten Großfamilie. Repräsentiert das Clan-Milieu oder die Unterwelt, wie auch immer. Und beide streiten sich jetzt vor den Augen aller Öffentlichkeit um, ja schon seit Jahren muss man sagen, um Geld, Immobilien, Vertragsangelegenheiten und so weiter. Dazu kommt auch noch Bushidos eigene Großfamilie inzwischen, hat ja 8 Kinder. Das hat natürlich alles riesigen Unterhaltungswert, muss man ja sagen. Noch dazu sitzt die Crème de la Crème der Deutschrap-Szene da regelmäßig vor Gericht. Es gab mehrere Dokus, es gibt jetzt ein Buch, es gibt ein neues Album. Also das ist natürlich für eine Medienöffentlichkeit interessant. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe mich sehr gewundert, dass jetzt diese Anfrage von Ihnen kam, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, auch nach Rücksprache mit so ein paar ExpertInnen, mit denen ich mich gerne mal rückspreche, das Thema ist jetzt gegessen. Wir hatten ja jetzt dieses Urteil im Februar und ich habe so das Gefühl, die deutsche Rap-Szene und auch die Medienöffentlichkeit ist so ein bisschen übersättigt von diesem ganzen Thema, weil wir haben jetzt wirklich in die Untiefen von Bushidos Familie blicken dürfen, blicken müssen und man hätte jetzt gedacht, ja, abgehakt.
Ja, wir haben es nicht abgehakt, weil da nämlich dann noch so ein paar andere Dinger dranhängen, die man da ja vielleicht ganz gut analysieren kann. Also eben gerade auch das, was Sie erforschen, Männlichkeit, da kommen wir auf jeden Fall auch noch. Aber lassen Sie uns noch mal ganz kurz an dieser Verbindung bleiben. Also Unterhaltung, haben Sie gesagt, und diese Personen. Jetzt gibt es natürlich ganz viel Boulevardeskes, Buntes, wo Menschen hinschauen, wo Aufmerksamkeit ist auf banale Streitigkeiten. Aber es ist hier schon nochmal was Besonderes, dass es in diesem Fall um Rap-Prominenz geht, weil das irgendwie ja, gut zusammenpasst.
Ja, auf jeden Fall. Es geht ja auch gar nicht mal nur um Rap-Prominenz. Ich meine, Arafat ist jetzt nicht unbedingt, er ist ja kein Rapper. Er ist ja zwar im Rap-Kosmos unterwegs,
zeigt sich
aber
gerne,
er ist ja noch... Ja. Ja, genau. Und die haben eben diese lange geschäftliche Verwicklung, um die es ja jetzt auch geht. Das ist ja auch ganz interessant. Man kann ja an diesem Beispiel ganz gut sehen, worum es im Rap oder in der Rap-Szene gerade geht. Nämlich gar nicht mal so sehr um Rap. So, wenn man so möchte, ist das ja das eigentliche Szene-Thema, so in Anführungsstrichen. Sondern es geht um ganz andere Dinge. In dem Fall eben ums Geschäft, ums Business, um irgendwelche Verwicklungen, um Macht, um finanzielle Abhängigkeiten, die da irgendwie entstanden sind. Und auch die ganze Art und Weise, wie das so monetarisiert wurde, immer noch wird mit diesem ganzen Podcast und Netflix-Serie und tralala, ist ja auch sehr paradigmatisch für die Szene, in der ja, also die ja durch und durch ökonomisiert ist, wo ja inzwischen alles irgendwie ja, verkauft wird und es schon längst nicht mehr nur um die Musik geht und es einfach um ein Image geht, das da irgendwie konstruiert werden muss.
Eine schwierige Henne-Ei-Frage vielleicht, aber war erst das Interesse da und dann haben Leute gesehen, ja gut, da bringe ich auch noch ein Buch raus oder ist es andersrum? gelaufen. Irgendwie wird dieses Interesse eben gesteuert, sozusagen. Befeuert.
Das weiß ich nicht, kann ich nicht so sagen. Ich kann nur sagen, dass es natürlich deshalb auch interessant ist, weil Rap einfach so eine super populäre Musikrichtung ist. Es ist eine ganz, ganz wichtige Gegenwartskultur. Und insofern ist dieser Streit zwischen diesen beiden Figuren auch einfach, glaube ich, ja, für so eine Medienöffentlichkeit, auch für ihr Publikum vielleicht einfach interessant zu verfolgen.
Könnte auch das britische Königshaus sein?
Ein ganz anderes Spielwiese. Ich finde es ja aber auch aus so einer männlichkeitstheoretischen Perspektive, vielleicht kommen wir da auch noch hin, ganz, ganz spannend.
Unbedingt, unbedingt. Das wollen wir, denn das ist ja auch der Punkt, warum wir sagen, es ist eben doch noch was da, obwohl Sie sagen, ah, manche haben vielleicht schon genug davon, sind gesättigt. Aber da stecken eben irgendwelche, ja, schlechten, guten, wie auch immer man es sehen will, aber irgendwelche Formen von Vorbildern dahinter, Männlichkeitsbildern, denen dann doch vielleicht Menschen nacheifern. Ich habe mich gefragt, wer hat eigentlich noch Männlichkeitsbilder? Okay, jüngere Menschen brauchen vielleicht dann doch irgendwelche Orientierungspunkte. Was steckt da eben in diesem Fall dahingehend drin?
Also wer sich jetzt an Bushido konkret orientiert und welchen Einfluss auch so Männlichkeiten im Rap auf Jugendliche haben, da sind wir gar noch nicht mal so weit studienbezogen. Aber es sind ja schon interessante Sachen passiert irgendwie mit Blick auf Männlichkeit in diesem Fall, weil man hätte ja vielleicht nicht erwartet, dass so ein Gangster-Rapper wie Bushido, der so hypermaskulin sich immer irgendwie konstruiert und so weiter, auf einmal sich als jemanden erzählt, der abhängig ist oder lange war, also der sich sozusagen selber in so eine untergeordnete Rolle manövriert. Da sind ja auch Begriffe gefallen, wie so Zwangsehe zum Beispiel. Im Prinzip so eine Art von Selbsteffeminierung, also hat er sich ja so selbst verweiblicht, wenn man so will. Ja, die Frau war auf einmal so ein wichtiger Rücken an seiner Seite. Die Vaterschaft war auf einmal sehr prominent. Alles Dinge, mit denen man vielleicht erstmal nicht gerechnet hätte, dass sie so ein Gangster-Rapper irgendwie formuliert. Und gleichzeitig, das ist auch glaube ich, interessant an diesem Fall, ist es ambivalent auch wieder, weil auf den zweiten Blick ist es natürlich so progressiv auch wieder nicht, wenn man sich diese ganze Vaterschaftserzählung anguckt, die da irgendwie erzählt wird. Das ist auch dieses Ernährermodell, irgendwie Care-Arbeit liegt bei der Frau und so weiter. Also es ist alles in sich so eine sehr ambivalente Männlichkeitserzählung, die aber auch, glaube ich, schon wieder sehr typisch ist, einfach für Männlichkeiten, für zeitgenössische Männlichkeiten. Und ich glaube auch, ich fand auch den Diskurs, wenn ich das noch hinten dran packen kann, den Diskurs darüber, also den Mediendiskurs und den öffentlichen Diskurs darüber sehr interessant, weil man ja schon merkt, also es geht ja hier sozusagen um migrantische Männlichkeiten und man merkt schon, wie sehr sich so ein weißdeutscher Mehrheitsdiskurs hier an so einer ja, anderen oder als anders markierten Männlichkeit so abarbeitet und dieses Image dieser eindimensionalen Männlichkeit irgendwie als misogyn, homophob und so weiter schon gerne kontrollieren möchte und so eindimensional auch halten möchte. Das merkt man diesem Schreiben, dem Sprechen in diesem Fall schon sehr raus.
Und deshalb sozusagen dann vielleicht auch hingucken, aber das ist natürlich auch nicht alles, ne? Ich meine, es gibt ja genauso auch andere Künstler, die für komische Männlichkeitsideale stehen, wie Kollega zum Beispiel, ohne jetzt...
Komische Männlichkeit finde ich einen guten Begriff.
Ja, nicht im Sinne von lustig, ja, aber ohne migrantischen Hintergrund. Also das heißt, es ist vielleicht ein Teil, aber es gibt sicher auch noch eine Menge andere Interessen. Es gibt ja auch vielleicht wirklich welche, die eben diesem Männlichkeitsideal dann doch hinterhergehen.
Ja, ganz bestimmt gibt es die. Aber es ist mir auch immer, wie gesagt, auch bei so einem Fall wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass das auch selbst innerhalb dieses Gangster-Images, wenn es denn das überhaupt so gibt, dass es auch darin mit einer sehr großen Pluralität von Erzählungen zu tun haben. Und dass auch ein Bushido natürlich Gangster-Rapper sein kann, auch immer noch, und trotzdem gleichzeitig Vater sein kann. Ich meine, der Mann ist Mitte 40. Wieso soll er nicht seine fürsorglichen Seiten gerade entdecken? Ich meine, das ist natürlich auch alles Imagekonstruktion und so weiter und so fort. Aber natürlich kann das koexistieren, auch bei jemandem wie Bushido, so problematisch man ihn finden kann, will und sollte.
Aber morgen steht er erstmal vor Gericht mit Arafat Abushaka. Es geht ja um deren nicht mehr funktionierende Geschäftsbeziehung und gemeinsam gekaufte Häuser am Oberlandesgericht Brandenburg. Wir haben das zum Anlass genommen, um mit Heidi Süß, Soziologin von der Uni Trier, darüber und über Männlichkeit zu sprechen. Dankeschön für Ihre Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen. Tschüss.